This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now.
Servus miteinander, eine neue Folge Mir san 4, heute mit Torben. Und Torben, alles Gute nachträglich, du hattest Montag Geburtstag, ne?
Mensch, das ist aber ganz bezaubernd von dir. Ja, vielen Dank, 51 Lenzen jung und weiter geht's.
Und aber danke für die Glückwünsche.
Ja, genau.
Ich singe nicht, keine Sorge, aber vielleicht will Kerry singen. Hallo Kerry.
Hallo ihr beiden. Nee, ich will nicht singen. Torben, ich wünsche dir auch nicht alles Gute. Nein, Spaß. Ich wünsche dir alles Gute.
Danke.
Ich schließe mich da dem Schleimbeutel Felix Fischer an.
Ja, danke, danke.
Das ist ja ein super Start. Wir sprechen natürlich über das Pokalspiel gegen Köln. Wir sprechen auch ein bisschen ausführlicher über Lennart Kahl und schauen auf zwei Spiele noch voraus. Einmal Samstagabend gegen Leverkusen und dann nächste Woche geht es in der Champions League schon weiter in Paris. Wird eine spannende Aufgabe für die Bayern. Folge 24. Auf geht's.
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Kerry, du warst gestern im Stadion für uns am Start. Erzähl mal erstmal kurz, bevor wir aufs Spiel so richtig gucken, wie ist das Stadionerlebnis da beim FC? Nimm die Hörer und Hörerinnen mal mit gerne.
Ja, underrated. Also viele reden ja über Borussia Dortmund, tolle Stimmung, über Eintracht Frankfurt, tolle Stimmung. FC Bayern auch an besonderen Abenden, Topspielen, tolle Stimmung. Ja, alles schön und gut, aber Köln, die haben echt einen riesen Job gemacht, die Fans. Also Hut ab, Respekt, vor allem dann nach dem 1:0 der Kölner. Da hat dann auch Lukas Kwasniok danach gesagt, der hatte Angst, dass das Stadion irgendwie auseinanderfällt, weil also die Stimmung war atemberaubend, geile Choreo vor dem Spiel, friedlich alles drumherum, Pyro-Alarm, das ist Fußball, so muss es sein, das ist Pokal.
Ich finde es auch geil, jedes Mal, wenn der Torsong kommt, ne? Wenn eine Trömmelschir geht und so. Das macht schon Spaß da. Ansonsten grundsätzlich aufs Spiel geblickt. Kerry, ich bleib noch kurz bei dir, weil du eben im Stadion warst. Auftritt insgesamt, Bayern-like, kann man es so betiteln?
Ja, die erste halbe Stunde lief natürlich nicht nach den Vorstellungen der Bayern, was einfach auch damit zu tun hatte, dass die Kölner das hervorragend gemacht haben, haben Mann gegen Mann verteidigt, also sehr mutig, sind vorne draufgegangen, waren immer gut in den Zweikämpfen, so wie ja Felix Fischer in den besten Zeiten an der Sky-Tischtennisplatte beim Rundlauf, also gallig, gierig, wirklich bereit auch jeden extra Meter zu machen. Also die waren echt gut und hätten auch gut und gern 2-3 Tore machen können. Die Bayern hatten aber auch Chancen. Harry Kane zweimal unerwartet am Tor dann auch vorbei, aber ja, danach kamen die Bayern natürlich durch ein Abseitstor wieder ins Spiel rein, haben dann den Doppelschlag gemacht und dann war es am Ende, das hat auch Kwasniok gesagt, die brutale individuelle Qualität, die den Unterschied gemacht hat. Also auch jetzt ohne dieses Abseitstor wären die Bayern in der zweiten Halbzeit durchmarschiert und hätten die Kölner dann auch auseinandergeschraubt und so war es am Ende. Gute Reaktion, also auch direkt dann zu reagieren nach diesem Gegentor, sich nicht beirren zu lassen davon. Das war schon stark und besonders gut hat mir Jonas Urbik hinten drin gefallen, der Schlimmeres verhindert hat in dieser besagten halben Stunde, der eine sehr gute Ruhe ausgestrahlt hat unter diesen Bedingungen, Rückkehr zum Ex-Club, aufgeheizte Stimmung im Stadion, also das war schon eine sehr reife Leistung, wenn man bedenkt, dass er selten zum Einsatz kommt.
Lass gleich nochmal ausführlich auch über Jonas Urbik sprechen, war ja auch grundsätzlich ein besonderes Spiel für ihn. Torben, wie hast du es grundsätzlich gesehen? Unterschreibst du, was Kerry sagt?
Ja, natürlich, weil die individuelle Qualität am Ende dann eben doch ausschlaggebend war. Das hat ja Kwasniok damals auch noch vor dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt und das hat sich jetzt eben auch in diesem Spiel dann auch wiedergespiegelt. Ich weiß genau, wie es war, aber so nach dem Motto, ne, die Bayern machen nichts Besonderes oder man muss sich auf nichts Besonderes einstellen, weil es ist dann am Ende die individuelle Klasse und das hat man dann auch wieder gesehen. Bin ich ganz bei Carey. Ist viel hypothetisch, was wäre wenn, aber dieses Abseitstor musst du natürlich sehen, da reden wir nicht von ein paar Zentimeter. Ich fand das bei Borussia Dortmund ein bisschen enger, diese Geschichte, aber Diaz stand ja nur einen halben Meter, Meter da komplett im Abseits. Also, dass das nicht gesehen wird, ist natürlich bitter. Und wenn es in so einer Phase dann eben halt vielleicht auch mal mit dem 1-0 in die Halbzeit geht, dann kannst du natürlich mit der Stimmung, mit dem Stadion schon ein bisschen was entfachen. Aber letztendlich dann so zurückzukommen, diese Tore in der Art und Weise auch so zu machen, und das zeichnet den FC Bayern München momentan aus, diese Mentalität, diese Gier, dieses Geilsein, jedes Spiel gewinnen zu wollen, nur diesen Blick und Fokus auf das nächste Spiel zu haben, das macht die Bayern momentan so stark. Und vorne haben sie ja alle wieder getroffen, Harry Kane, wir haben jetzt gesagt, das eine Tor aus der Drehung, das war Wahnsinn. Also das war wirklich beeindruckend. Da hätte ich mir wahrscheinlich, wäre mir alles rausgesprungen, die Hüfte, das Knie, das Sprunggelenk. Aber das war beeindruckend. Und dann aber auch tatsächlich das Kopfballtor von Harry Kane. Ne? Das nimmt man so um vorbeigehen, nimmt man das mal so mit. Aber dann eben auch zu sehen in der Wiederholung, in der Zeitlupe, wie da geschoben, gezogen, gerangelt wurde und wie er sich dann eben auch in diesem Kopfball da einfach durchsetzt, das war schon wirklich auch wieder beeindruckend.
Und dann das 4-1, ein Wahnsinnsspielzug, das Olise dann abschließt. Also da war so die komplette, nicht nur individuelle Klasse, sondern auch einfach die spielerische Klasse von Bayern auch nochmal zu sehen. Einfach wahnsinnig gut, was sie auch im Kombinationsspiel mittlerweile aktuell machen. Was ich spannend finde, wir hatten es heute auch morgens in unserer Themenkonferenz bei Sky, groß das Thema VAR, Schiedsrichter jetzt in dieser zweiten Runde, interessiert mich von euch auch. Wie seht ihr es? Findet ihr es gut, dass es jetzt noch keinen VAR gibt? Findet ihr es ungerechter? Eure Meinung zu Carey?
Ja, wir müssen ja erstmal verstehen, warum das so ist. Also klar, es gibt ein paar Drittligisten, es gibt ein paar Teams wie Cottbus, Illertissen, die einfach diese Technik dann auch nicht haben, und deswegen hat sich der DFB dazu entschieden, das jetzt in dieser zweiten Runde noch nicht zu machen, beziehungsweise noch nicht von dem Hilfsmittel VAR Gebrauch zu machen. Ich finde, man merkt halt, und das hat auch Kwasniok gesagt, wenn du die ganze Zeit mit einem Navi fährst, dann vergisst du irgendwann, auf welchen Straßen du unterwegs bist. Und solche Abseitssituationen, die Schiedsrichter verlassen sich halt mittlerweile auf die kalibrierte Linie. Sie schauen vielleicht auch nicht mehr so genau hin, auch die Linienrichter nicht mehr, und verlassen sich eben aufs Hilfsmittel. Und dann kommst du in so ein Pokalspiel und da gibt's das nicht mehr. Und dann machst du natürlich Fehler. Und ich bin da auch bei Torben, das musst du sehen. Das war jetzt keine 2 Meter, aber es war auf jeden Fall ein halber Meter. Und da musst du dann als Schiedsrichter und als Linienrichter auch aufmerksam sein. Das Spiel hat es jetzt nicht unbedingt verändert. Also bitterer war es tatsächlich für Heidenheim. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt. Eine rote Karte, da war vorher ein Foul auch. Dann wird der Spielzug eigentlich abgebrochen, wird auf Foul entschieden und vorne dann noch ein Elfmeter, der für mich auch keiner war, weil es halt ein bisschen Körperkontakt, und dann lassen sich die Spieler schon fallen. Also das ist einfach billig. Und natürlich auch Dortmund, ne? Also es war eine Abseitsposition vor dem Ausgleich, und Frankfurt war auch an diesem Abend, ich war auch im Stadion, die waren klar bessere Mannschaft für mich. Dortmund hat mich auch spielerisch wieder ziemlich enttäuscht. Das hat die Spiele dann schon gekippt. Bei Bayern gegen Köln, also ganz ehrlich, klar, es war psychologisch wahrscheinlich ein bisschen schade für den FC, weil einfach das Stadion da war, du führst 1-0, bist übrigens die erste Mannschaft in dieser Saison, die gegen die Bayern in Führung geht, und hast dann nur die 5 Minuten. Aber insgesamt das Spiel komplett verändert hat es dann, wenn du auf die zweite Halbzeit schaust und auf die Spielzüge der Bayern, auf die Tore der Bayern, für mich nicht.
Ich finde es grundsätzlich so als neutraler Beobachter gut und spannend und mal wieder was anderes, diesen VAR eben nicht zu haben und jetzt halt diese Diskussionen zu haben. Das macht natürlich Spaß, und das ist natürlich wieder so, ja, ich nenne es jetzt mal der Fußball, den man von früher kennt, dass man eben über diese strittigen Entscheidungen noch viel spricht und nicht nur darum, hätte der VAR eingreifen müssen, hat der VAR richtig entschieden, ist die kalibrierte Linie richtig und so weiter. Ich finde, es hat auf jeden Fall Charme. Torben, wenn wir die Wahl hätten, VAR Runde 1, 2 oder nicht, würdest du dann immer sagen, ja, bitte? Oder sagst du, ist irgendwie auch geil?
Sicherlich ist es geil, das ist der Fußball so, wie ich ihn auch damals erlebt habe oder als ich selber gespielt habe, aber auf der anderen Seite hat man jetzt dieses technische Hilfsmittel, deswegen finde ich es halt sehr fahrlässig, die Gründe hat Carey ja genannt, dann eben halt zu sagen, wir fangen da erst im Achtelfinale mit an, und das ist dann irgendwo auf der anderen Seite ungerecht. Natürlich gibt das die kleineren Vereine oder mal Dorfvereine in Anführungsstrichen, die dann eben halt nicht dazu in der Lage sind. Aber dann muss der DFB halt von mir aus für so ein Spiel oder in so einem Wettbewerb dann eben halt auch die Kohle in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass es dann überall dann irgendwie umzusetzen ist. Wir sehen, was eben halt mit solchen Fehlentscheidungen passiert. Es ist ein K.O.-Spiel, es geht um Ausscheiden, es geht um richtig viel Kohle für die Vereine auch. Und deswegen ist es am Ende dann natürlich bitter und extrem bitter, dass der VAR dann eben halt in den ersten Runden nicht da ist. Und das macht es für mich ungerecht. Also das ist ja nicht Fisch und nicht Fleisch. Und von daher muss es da für mich eine stringente und klare Linie geben.
Fair. 850.000 Euro, die man ungefähr kriegt als Verein für den Einzug in die dritte Runde. Also wie du sagst, Torben, viel Geld, gerade für die bisschen kleineren Teams. Logisch. Dann gehen wir wieder zurück zu den Bayern, würde ich sagen. Bevor wir auf noch ein paar einzelne Namen eingehen, Kerry, ist es für dich so die Top-Elf, die dann gestern gespielt hat, eben die Kompanie mit der aktuellen Personalsituation in den wichtigen Spielen dann starten lässt in der Regel?
Ja, das ist die Top-Elf. Auch Josip Stanisic, wenn er fit ist, ist für mich eine Bank oder kann eine Bank sein, hat jetzt sein Startelf-Comeback gegeben. Erstes Spiel seit dem 17. September, seit dem Chelsea-Spiel, von Beginn an dann auch. Und hat das auch ordentlich gemacht. Ich fand auch Conny Leimer wieder sehr stark, gerade auch vor diesem Ausgleich, macht er einen ganz wichtigen Lauf, läuft zwei, drei Gegenspielern davon und leitet diesen Ausgleichstreffer dann mit ein. Und vorne ist es eben die brutale Qualität, auch wenn ich sage, mittlerweile stärkste Elf, da gehört fast auch schon in der momentanen Form ein Lennart Kahl rein, den du auch starten lassen kannst. Aber auch das ist ja so ein Thema, soll er jetzt immer häufiger von Beginn an spielen. Der Junge muss sich auch an die Intensität gewöhnen. 90 Minuten Profifußball, das ist was anderes als im Jugendbereich. Aber der macht es gut und ich würde da wirklich mittlerweile sagen, die Bayern haben 14, 15 Spieler, auf die sie sich voll verlassen können. Auch ein Rafa Guerrero hat es jetzt gegen Gladbach gut gemacht. Tom Bischoff, Leon Goretzka, da sehe ich keinen großen Qualitätsabfall, wenn die reinkommen und im Zentrum dann spielen. Alex Pavlovic müssen wir auch hervorheben, hat es hervorragend gemacht. Erstmal hat er natürlich diese Ballsicherheit, diese Ruhe am Ball, aber dann auch, wie er das Tor einleitet vor diesem 4:1 mit diesem Pass und diesem Lauf vorher. Also das ist gar nicht so einfach. Sieht schwerer aus, als es ist, den Ball so temperiert zu spielen, dass er da perfekt vor die Füße von Luis Diaz kommt und der dann halt querlegt für Olise. Für mich wieder mal ein perfektes Teamtor und dann ist es aktuell wahrscheinlich die beste Elf. Mal sehen, wie die Bayern sich dann präsentieren, wenn Jamal Musiala und Alphonso Davies wieder da sind, aber das ist momentan schon eine absolute Extraklasse.
Ja, die beste Elf vielleicht abgesehen von Jonas Urbich, um den nochmal kurz auszuklammern, klar, Manuel Neuer gesperrt im Pokal, aber trotzdem, er hat sehr, sehr gut gemacht, immer wenn er ran durfte, auch in der Champions-League vergangene Saison gefordert im Viertelfinale und auch da Ruhe ausgestrahlt, im Grunde keine groben Fehler gemacht, auch mit Ball am Fuß finde ich schon gut, schon sehr ruhig. Du hast wirklich den Eindruck, er ist jetzt schon komplett beim FC Bayern angekommen und potenziell auch wirklich einer, der dahin wachsen kann, dass er Manuel Neuer dann irgendwann auch fast auf dem Niveau zumindest mal vertritt. Wie nimmst du ihn wahr, Torben?
Beeindruckend, also kalt wie eine Hundeschnauze da in dem ehemaligen Stadion bei der Stimmung, da den Schuss auch so rauszuholen da oben aus dem Knick, das war wirklich schon gut.
Und super übergegriffen.
Ja. Danach auch ein, zwei tolle Reaktionen noch gehabt. Also von daher war es ein richtig guter Auftritt. Aber die Bayern haben sich da was dabei gedacht, ihn zu holen, zu verpflichten, weil sie ein Riesenpotenzial in ihm sehen. Und er wird die Möglichkeit dann auch haben, wenn er da so dranbleibt, auch irgendwann Manuel Neuer zu beerben. Da bin ich mir sehr sicher. Und da sind es natürlich auch wichtig, diese Einsätze, Akzente zu setzen und zu zeigen, hey, auf mich ist Verlass. Und ich sehe ihn ja öfter auch beim Training an der Sebener Straße, weil die Torhüter sich auch ab und zu mal dann eben halt nicht hinterm Vorhang warm machen. Das ist schon beeindruckend, ne? Was er da auf der Linie auch macht, was er für einen Absprung hat, für ein Timing hat, wie er dann aber auch, was er auch selber sagt, auch lernt von Manuel Neuer und von Ulle, die ja nun über weitaus mehr Erfahrung verfügen. Deswegen dieses Gesamtpaket, ihn auch aufzubauen hinter Manu, das finde ich schon sehr, sehr gut. Und du musst die Leistung dann eben halt auch bringen und abrufen. Das hat er mit Bravour jetzt in dem Pokalspiel gemacht. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, solange Manu spielt und vor allem auch in der Verfassung spielt, wie er momentan drauf ist, dann wird er halt seine sporadischen Einsätze bekommen, was auch gut ist, was wichtig ist für ihn. Aber Manu ist Manu und solange er da ist, ist er Kapitän, Führungsspieler und hat halt diese Aura und Ausstrahlung. Deswegen ist es natürlich auch schwer für Jonas dann an ihm vorbeizukommen. Deswegen bin ich auch gespannt, wie es weitergeht in der kommenden Saison, ob Manu nochmal sagt, er hängt nochmal einen dran. Das wird, glaube ich, uns nochmal in den nächsten Wochen sowieso ein bisschen verfolgen und beschäftigen.
This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now.
Kerry, findest du, er müsste vielleicht ein bisschen mehr spielen, Jonas Urbich?
Ja, hat jetzt 3 Einsätze gegen Wiesbaden, gegen Gladbach und jetzt eben in Köln und hat das immer wieder hervorragend gemacht, jetzt vor allem in Köln. Torben hat es gesagt, bei dieser Atmosphäre, das ist wirklich eine hohe Drucksituation und er ist einfach cool geblieben. Er hat diese Ruhe ausgestrahlt, diese Stabilität auch im Spielaufbau, nicht nur die Paraden gezeigt, immer wieder auch den Innenverteidigern das Gefühl gegeben, hey, du kannst mich anspielen. Und das ist schon beeindruckend, auch in dem Alter. Und deswegen finde ich schon, dass er im Laufe der Saison dann auch immer wieder mal Einsätze bekommen sollte. Das muss jetzt nicht jedes Mal das Highlight-Spiel sein, das Knockout-Spiel, aber gerade in der Bundesliga, und ich glaube, wir sind uns einig, dass es in diesem Jahr sehr früh auch schon zu einer deutschen Meisterschaft kommen kann, dass dann eben Jonas Urbig häufiger zum Einsatz kommt und mal 10, 15 Einsätze vielleicht sogar am Ende der Saison dort stehen hat, weil er sich's verdient hat. Er bietet sich an im Training. Das Verhältnis im Torwart-Team ist auch sehr gut mit ihm, mit Ulle, mit Manu. Die unterstützen sich gegenseitig. Urbig danach auch bei uns im Interview gesagt, dass Manu ihm viel Erfolg gewünscht hat, dass es dann nochmal einen Austausch im Vorfeld auch gab mit Michael Rechner, dem Torwarttrainer. Passt auch alles. Deswegen spricht für mich nichts dagegen, den Jungen auch mal häufiger ranzulassen. Bei allem Respekt und bei aller Richtigkeit, dass jetzt Manuel Neuer immer noch ein Top-Torhüter ist und da hinten ja auch wahrscheinlich europaweit das Maß aller Dinge neben Thibaut Courtois ist.
Lasst uns bei der nächsten Gelegenheit auch Manuel Neuer mal drauf ansprechen in der Mix oder so, ob wie er das sieht, ob er sich vielleicht auch ab und zu mal freut über eine Pause. Wer weiß, klar ist er sehr ehrgeizig und will eigentlich immer spielen, aber du hast es auch gesagt, gerade ob dieses guten Verhältnis ist der Torhüter untereinander, vielleicht gönnt man es dann so einem jungen Jonas Urbich doch auch noch mal ein bisschen mehr. Und apropos Mix, Kerry, nimm uns noch kurz mit und die Zuhörerinnen und Zuhörer, was war gestern in der Mix noch so los? Gab es Stimmen, die besonders hängen geblieben sind bei dir?
Ja, Urbig war bei uns, sehr reifen Eindruck auch hinterlassen am Mikrofon, also auch unaufgeregt, wollte da gar nicht so über seine Person sprechen, hat die Kollektivleistung hervorgehoben, vor allem von einem hohen Maß an Überzeugung und an Mentalität auch gesprochen in der Truppe, dass sie sich natürlich auf jeden Gegner auch immer top einstellen, hat das Trainerteam nochmal hervorgehoben und das ist das, was ich auch letzte Woche oder vorletzte Woche schon gesagt habe, allein was im Videobereich gemacht wird, auch seit Kompanie da ist, wie er die Gegner auch analysiert, da wird kein Gegner irgendwie auf die leichte Schulter genommen und dieses Gefühl vermittelt er halt den Spielern. Jetzt stehen am Ende 14 Siege nach 14 Pflichtspielen und das ist dann auch das Resultat des Ganzen, dass die sich natürlich auf der einen Seite eine unheimlich hohe Qualität im Kader haben, aber sich dann auch wirklich detailliert immer auf die Gegner vorbereiten, obwohl so wenig Zeit dazwischen ist. Also ich weiß nicht, wie Kompanie das macht, ob der den Jungs nochmal extra Videomaterial dann aufs Handy mitgibt. Das ist ja häufiger so auch. Gab es auch teilweise schon unter Julian Nagelsmann. Aber das ist schon so, dass die sich noch besser auf die Gegner einstellen. Und trotzdem waren sie auch ein bisschen überrascht vom Mann-gegen-Mann-Spiel der Kölner zu Beginn. Also das war jetzt ja auch nicht so eingeplant. Da hat Kwasny irgendwas ausprobiert. Ging 30 Minuten gut auf. Und am Ende ist es dann ein Pokalabend, Flutlichtabend. Und da hat auch Max Eberl gesagt bei uns in der Mixzone, dass es normal ist, dass du halt auch mal ein paar Probleme hast. Und Köln wahrscheinlich die erste Mannschaft gewesen, der sie sollte, die den Bayern mal richtig wehgetan hat oder auch mal so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt hat mit einer guten Aggressivität, Körperlichkeit. Aber 90 Minuten kannst du das halt nicht durchziehen. Und dann sehe ich, das haben wir auch schon häufiger besprochen, in Deutschland mal gar keine Mannschaft, die irgendwie da rankommen kann. Wenn ich jetzt am Samstag denke, ans Topspiel, aber da reden wir noch drüber. Aber da fehlt mir die Fantasie, dass da Leverkusen in der aktuellen Form irgendwas mitnimmt.
Ich wollte mal kurz darauf eingehen, was Kerry gesagt hat in der Mix von das Interview mit Jonas Urbig. Ne? Also auch inhaltlich unterscheidet mich ein bisschen, weil wir vorhin das Thema Lennart Karl halt auch hatten, der ja für mich eben halt noch nicht der potenzielle Stammspieler ist, auch wenn er natürlich unfassbare Qualitäten hat, aber solange die Jungs fit sind, Diaz, Odyssee, Gnabry und Kane, gibt's für mich da noch kein Vorbeikommen. 17 Jahre jung, das haben wir schon mal besprochen, das musst du auch erstmal nachher alles ein bisschen verarbeiten im Schädel und gibt halt so ein, zwei Szenen, die mich halt auch so ein bisschen stören, die ich nicht so gut finde, was er halt macht. Das war einmal klar, du kannst in die Kurve reinrutschen und jubeln, die Mannschaft kommt, jubelt mit dir. Und Kimmich und er, das war ja, weil Kimmich ja auch noch gelacht hat dabei, die Situation, aber er wollte dann nochmal in die Kurve und sich nochmal dahinstellen und als Alleiniger so und jugendlicher Überschwang, verstehe ich alles, dann auch manchmal so ein Schnuffi da im Spiel auch schon zu machen, so Odyssee 2.0, der dann auch schon mal anfängt, so ein bisschen die Gegner zu typieren und dann so ein bisschen lächerlich zu machen, das ist für mich dann auch immer so ein schmaler Grat und möglicherweise dann auch so eine kleine Erziehungsmaßnahme von Kompany zu sagen, hey Junge, eben halt noch nicht von Anfang an im Pokal, weil du eben halt noch die gestandenen Jungs davor vor dir hast. Deswegen, ich bin gespannt, wo der Weg von Lennart hingeht, weil der ist natürlich ein unglaublich begnadeter und begabter Fußballer. Aber wie gesagt, so einen kleinen Schwank zum Übermut erkenne ich da schon. Und deswegen ist das für mich auch eine ganz, ganz interessante Personalie, was jetzt die nächsten Wochen angeht. Die großen Spiele, Leverkusen jetzt noch nicht ganz so groß, aber dann Paris, Arsenal, Champions League. Ich bin mal gespannt, ob wir ihn dann da in der Startelf sehen oder nicht.
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass der Verein ein gutes Gefühl dafür hat. Also sowohl die Mitspieler, die ihn eben dann immer mal wieder vor den Kameras, aber mit Sicherheit auch hinter den Kulissen zur Seite nehmen und sagen, hey Lenny, jetzt vielleicht mal einen Gang runter. Und vor allem Kompany hat es auch nach dem Spiel gesagt, wir wollen Lennart Kahl nicht für eine Karriere aufbauen, die ein, zwei Jahre geht, sondern für eine, genau, die 15 Jahre geht. Und das war, finde ich, eine ganz wichtige Aussage. Also sie haben das schon auf dem Zettel. Vinny Kompany hat ja auch Erfahrung, nicht nur selbst als junger Spieler, sondern auch als Trainer mit jungen Spielern. Aber dieses Bewusstsein braucht es auf jeden Fall. Kerry, wie nimmst du den Hype um ihn gerade wahr? Ist es ein bisschen viel oder ist es schon gerechtfertigt?
Ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Also er spielt gut, er spielt auch rotzfrech und im positiven Sinne rotzfrech, und das finde ich einfach gut, und da sind wir auch einfach in einer anderen Generation inzwischen. Da würde ich Torben auch ein bisschen widersprechen. Klar, ich verstehe den Ansatz, dass wir dann sagen, okay, der Junge ist vielleicht ein bisschen schon übermütig oder nimmt sich für zu wichtig. Ich sehe das ganz anders, also solange er jetzt nicht irgendwelche Kleinwüchsigen auf Geburtstage einlädt oder irgendwie vor der Kamera bei TikTok tanzt, ist das für mich noch im Rahmen also es ist okay. Und am Ende bewerte ich dann die fußballerischen Fähigkeiten, und dieses Rotzfreche zeigt er eben auch auf dem Platz, und er traut sich was zu. Alex Pavlovic hat es auch gesagt, der Junge hat Eier, und da können wir uns drüber freuen, dass der FC Bayern mal wieder so einen Spieler rausgebracht hat, der sich dann auch eben komplett reinhängt. Das hat er ja auch gemacht, also auch die Arbeit gegen den Ball, die gefällt mir sehr gut bei ihm, dass er auch immer wieder nachsetzt. Da muss er auch noch besser werden, aber er macht das schon deutlich besser als der ein oder andere Jugendspieler, der jetzt dann hochgekommen ist in den vergangenen Jahren. Und das deswegen lässt Kompany ihn ja auch ran. Aber klar, ist es eine Art Erziehungsmaßnahme, ihn dann auch mal für so ein Spiel vielleicht rauszunehmen oder nicht jetzt starten zu lassen. Aber was erwarten wir? Der Junge ist 17 und soll sich weiterentwickeln. Und für ihn ist es das Allergrößte. Ich meine, was haben wir mit 17 gemacht? Ich hätte wahrscheinlich genauso reagiert, wenn ich dann so einen Bänger raushaue gegen Borussia Mönchengladbach unter die Latte, dass ich mich dann mal vor die Kurve stelle und da den Belly-Goal mache oder, keine Ahnung, irgendeinen Jubel. Solange es, wie gesagt, kein Rumgetanze ist und in die Richtung Lamine Yamal geht, das finde ich überzogen, dann, glaube ich, passt es. Und das Umfeld, korrigiere mich, Torben, Berater Michael Ballack, Eltern, soweit ich weiß, auch, also vernünftiges Elternhaus. Ich glaube, die kriegen das dann schon in Verbindung auch mit dem Verein gut hin, weil am Ende die Öffentlichkeit kann viel erzählen, viel reden, aber hinter den Kulissen, da muss es dann halt stimmen, und da muss dann eben auch die ein oder andere Erziehungsmaßnahme dabei sein. Aber das passt soweit, was ich auch höre. Der Junge geht nach wie vor zur Schule, lernt, wohnt am Campus noch aktuell. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung das geht.
Torben, hast du noch ein paar, ich nenne es mal Insights zu ihm, zum Typen, zum Umfeld? Wie nimmst du es wahr?
Ja, wichtig, dass der Fokus erstmal auch nach der Mittelschule, Realschule jetzt ist. Hat ja einen Nachhilfelehrer auch an der Säbener Straße. Das heißt, wenn er Unterricht verpasst, dann wird das nachgeholt. Deswegen, das ist natürlich schon mal der gute und richtige Weg. Klar, Michael kenne ich, mit denen habe ich zusammengespielt in Leverkusen. Da war er ja auch noch damals ein junger Spieler, als er da war und in Lautern da sein Stern auch so erstmals aufging, hatte auch schon in jungen Jahren sein ganz gesundes Selbstvertrauen und die fußballerischen Möglichkeiten und Qualitäten gehabt. Und von daher wird Michael das genau einschätzen können, so ein bisschen zwischen langer Leine oder dann auch mal die Leine wieder einzuziehen. Aber das meine ich, das ist so, da bin ich jetzt gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Wie nimmt er auch selber die Situation an und war, wenn er jetzt eben halt nicht so häufig, vielleicht nach eigener Einschätzung dann auch nicht in der Startelf steht. Und dieser Hype mit Nationalmannschaft, der kommt mir halt tatsächlich so ein bisschen zu früh. Der muss jetzt gleich direkt mit zur WM und so da sage ich immer ein bisschen Piano bleiben oder ein bisschen Piano machen und gucken, wie dann eben auch die Entwicklung ist. Kann er das über einen längeren Zeitraum, über mehrere Monate abrufen? Klar geht es auch um Spieler, die momentan formstark sind, die in einer guten Verfassung sind. Dafür ist Julian Nagelsmann ja auch bekannt, dass er dann Spieler holt, die das Momentum momentan haben. Natürlich hat er Momentum, aber er spielt auch nicht jetzt diese Vielzahl an Spielen auch über 90 Minuten gefestigt und gesattelt, dass man sagt, den müssen wir jetzt mit zur WM nehmen. Also diesen Hype, aber das ist genau eine andere Zeit, wie Kerry sagt, aber das ist mir tatsächlich ein bisschen verfrüht und da sage ich, hilft den Jungen vielleicht jetzt auch nicht, den jetzt schon in den WM-Kader reinzuquatschen, sondern den einfach mal laufen lassen, entwickeln lassen und dann kann man sich irgendwann immer noch mal ein paar Gedanken machen.
Aber das fand ich gut tatsächlich. Nach dem Spiel gegen Brügge wurde er ja auch darauf angesprochen. Da gab es ja schon Journalisten, die ihn wirklich auf das Ziel oder auf den Wunsch, auf den Traum WM angesprochen haben. Da hat er selbst gesagt, ich muss erstmal U20, U21 spielen. Klar, genau. Wenn du ihn jetzt fragst, will er zur WM? Da sagt jetzt niemand nein. Das ist eine Weltmeisterschaft in einem ziemlich geilen Land oder in ziemlich geilen Ländern nächstes Jahr. USA, Mexiko und Kanada. Natürlich, da wird jeder gern mitspielen. Aber er sagt selbst auch, okay, nächsten Schritte U20, U21. Kann mir vorstellen, dass jetzt im November dann auch Toni Di Salvo ihn zur U21 einlädt. Und dann müssen wir mal schauen, wenn er das Ganze, wie du sagst, konstanter noch bringt, wenn er noch mehr Spielanteile bekommt bei den beiden, regelmäßigere Spielanteile, dann kann er im März möglicherweise auch mal unter Julian Nagelsmann zumindest in den Kader rücken. Und damals war es ja auch so. Und Jamal Musiala, ganz jung, mitgenommen von Jogi Löw, hat auch noch nicht diese Rolle gespielt. Und auch ein Youssoufa Moukoko war damals mit im WM-Kader 2022 und war auch noch sehr jung. Und da musst du vielleicht nicht jetzt den ganz, ganz wichtigen Part einnehmen, aber du kannst dich schon mal an die
Man sieht ja, wo Moukoko jetzt ist.
Absolut.
Ja. Ich bin da ganz bei euch. Super Anlagen, super Form gerade, aber abwarten, gucken und wenn das dann Sinn ergibt, sobald die letzten Testspiele anstehen, sobald die Nominierung ansteht, alles fein, aber lass den Jungen erstmal machen. Vielleicht noch zwei Vertragsdetails, wo wir auch die Infos hatten unter der Woche. Also wird er nächstes Jahr im Februar am 22. 18 Jahre alt. Da wird sein Vertrag sich automatisch bis 2029 verlängern und wird auch zu einem Profivertrag. Aktuell ist es noch keiner klar, kriegt er dann auch den ein oder anderen Euro mehr. Wird auch keine Ausstiegsklausel beinhalten. Also gute Voraussetzungen erstmal, was die Zukunft des FC Bayern zusammen mit Lennart Kahl betrifft. Habt ihr ein Gefühl, gibt es gerade ansonsten jemanden so im Dunstkreis, der sich als nächstes vielleicht durchsetzen könnte, auch viel Spielzeit kriegen könnte? Kjalla und Mike sind ja so die beiden, die meistens mit im Kader sind. Torben, traust du einen von beiden zu, dass die vielleicht auch demnächst so den nächsten Schritt machen?
Ja, beide hochinteressante Spieler. Wisdom Mike hat ja schon auch den ein oder anderen Einsatz jetzt mal gehabt und so unbekümmert und erfrischend auch wie Lennart Kahl, den Speed zu haben, sich zu trauen, drauf zu gehen, ins Dribbling seine Schnelligkeit versuchen auszuspielen. Das macht schon Spaß, den Jungs dazu zu sehen. Und bei Kjalla, hochinteressanter Innenverteidiger. Also in der Vorbereitung habe ich ihn ja auch schon gesehen, als er in dem einen oder anderen Spiel mal eingewechselt worden ist, mit welcher Ruhe der das dann auch runterspielt in so einem Vorbereitungsspiel. Da haben die Bayern sicherlich, und da gibt es ja noch weitere Namen, die man nennen kann vom Campus oder die ja auch schon regelmäßig mittrainieren bei den Bayern, haben sie jetzt natürlich auch wirklich Möglichkeiten und Spieler da, die es möglicherweise dann auch mal dauerhaft in den Kader beim FC Bayern schaffen können. Aber das sind jetzt für mich gerade auch die beiden. Klar, Kjalla, Konkurrenz wissen wir selber, Upamecano, Tah, Min-Jae Kim, wenn der fit ist, Stani kann innen spielen. Aber mitzutrainieren oben und da die Möglichkeit zu haben, zu lernen und sich Situationen anzuschauen und eben halt auch mit solchen Topstars zu trainieren, das hilft ihm natürlich auch in seiner Entwicklung. Die Spiele macht er dann natürlich unten, aber für mich sind das so zwei Spieler, die mir wirklich sehr viel Spaß machen.
Gerade defensiv, finde ich, haben sich bei den Bayern ja in den letzten Jahren auch viele Spieler einfach sehr gut weiterentwickelt. Alphonso Davies war super jung, kam eher so als Flügel, ist jetzt, wenn er fit ist, wahrscheinlich wieder einer der besten Linksverteidiger überhaupt. Upamecano auch am Anfang viele Fehler gemacht, mittlerweile total gereift. Josip Stanisic, früher David Alaba. Also es gibt genug Beispiele, bei denen es dann letztendlich funktioniert hat. Kerry, wen siehst du bei den beiden vielleicht näher an regelmäßigen Einsätzen? Kiala, Mike?
Ja, Mike aktuell ja auch mehr Einsätze bekommen, macht's auch gut im Training, ist jemand, was auch Torben anspricht, der vielleicht ein bisschen aktionistisch ist oder der da direkt irgendwas machen will, aber wie gesagt, lieber so Spieler, die was probieren wollen, als jetzt Spieler, die vielleicht nur den Sicherheitspass nach hinten dann spielen, wenn sie an den Ball kommen. Also der sucht das Tripling, der sucht die Situation, macht's jetzt auch schon seit über einem halben Jahr im Training echt gut und ist da ein vollwertiges Mitglied auch der Gruppe, spielt aber, wie Torben auch sagt, dann mal U19, mal U23, das brauchen die Jungs auch, sie brauchen den Rhythmus, Kiala genauso, da muss körperlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kommen, jetzt auch in der Youth League hat man schon gesehen, dass es auch bei dem einen oder anderen da noch Probleme gibt, lief jetzt ja auch nicht besonders rosig der Start in die Youth League oder die letzten Spiele auch in der Youth League und da müssen die Jungs sicher noch Schritte machen. Ich werfe nochmal zwei Namen rein. Maicon, Douglas, Cardoso hat jetzt häufiger auch bei den Profis mittrainiert, hat in der U19 jetzt auch das Siegtor im Derby gegen 60 geschossen. Spielertyp ähnlich wie Lennart Kral tatsächlich, also tiefer Körperschwerpunkt, relativ klein, aber guter linker Fuß, zieht rein, hat gute Abschlüsse. Ob er jetzt einer für die erste Mannschaft wird oder dann eher jemand, der dann vielleicht verliehen wird, das werden wir sehen. Ja, Adin Ljicina genauso, sein Vertrag läuft aus bei den Bayern, hat jetzt letztes Jahr ein solchen Jahr gehabt mit vielen Verletzungen, war ja auch zwischenzeitlich mal bei den Profis dabei, auch bei der Vorbereitung. Südkorea hat da einen guten Eindruck hinterlassen. Danach aber, wie gesagt, oft verletzt, jetzt wieder peu à peu Comeback dann auch gegeben und auch Spiele gemacht. Aber auch da fehlt es einfach noch, vor allem beim Körperlichen. Und ich sage jetzt nicht, dass die Jungs irgendwie Muskeln aufbauen müssen. Das ist gar nicht so gemeint. Es ist eher so gemeint, die Intensität, auch 90 Minuten Profis, das ist nochmal was ganz anderes als einfach im Jugendbereich. Und das merkt auch ein Lennart Kral, deswegen Kompanie. Also intern sagen sie schon, der kann jetzt noch nicht 90 Minuten dieses Tempo gehen. Den können wir mal reinwerfen. Der kann vielleicht auch mal 60 Minuten spielen gegen eine Gruppe oder gegen einen Gegner, der dann auch tief steht. Aber jetzt wirklich 90 Minuten Bundesliga, 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 das ist einfach noch zu früh, da verheizt du die Jungs. Und deswegen, es ist schon richtig, wie es auch gerade gesteuert wird. Noch ein Name fällt mir gerade ein, Javi Fernandez, lange verletzt gewesen, Stimmt. Auch bei den Profis gewesen, jetzt auch wieder peu à peu zurück in den Jugendteams und vielleicht auch perspektivisch einer nochmal für die Profis und der ein oder andere Leihspieler, da haben wir schon drüber gesprochen, Noel Aseko zum Beispiel, macht's ja richtig gut in Hannover.
This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes and pumpkin cream cold brews. Ninja Lux Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S. Perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Lux Cafe. Shop now.
Es geht ja dann auch nicht unbedingt um die Muskelmasse, also weil du gemeint hast, körperliche Voraussetzungen oder so. Es geht ja dann oft einfach auch um die Stabilität und es ist einfach nochmal eine andere Zweikampfstärke, auch was das betrifft, eine andere Intensität bei den Herren sozusagen, bei den Erwachsenen. Und auch ein Jamal Musiala hat es damals bewiesen, der war jetzt auch keine Maschine, was die Muskelmasse betrifft, aber war einfach damals schon stabil, trotz seines Bambi-haften Auftretens sozusagen, hat er einfach schon diese Stabilität, konnte sich da durchsetzen, offensiv, aber teilweise dann auch schon defensiv und das gilt es halt dann auch für die nachkommen, einfach zu können. Apropos Laie, du hast es gerade angesprochen, bei einem läuft es leihtechnisch überhaupt nicht, was heißt nicht Laie, er ist gewechselt, sorry, Adam Asnou ist ja fest bei Everton, hat noch keine einzige Minute bei den Profis gesammelt. Wie siehst du seine Situation da in England?
Ja, fatal. Also es war leider aber auch zu erwarten, als der Schritt dann nach England gemacht wurde von ihm. Ich habe es nicht verstanden, weil er hat bei Real Valladolid eine hervorragende Halbsaison gespielt, als er dorthin verliehen wurde. Da war ich mir auch sicher, okay, er geht jetzt fest nach Spanien, hat dann den Berater auch gewechselt, ist zu einem spanischen Berater, Alejandro Camaño, der eigentlich in Spanien hervorragend vernetzt ist. Und da war mir eigentlich klar, okay, der Junge geht nach Spanien und macht den nächsten Schritt in La Liga und entwickelt sich dann eben zu einem vollwertigen Erstliga-Profi. Und jetzt ist er bei Everton, U23, ab und zu mal bei den Profis im Training, aber kann überhaupt nicht mit dem Tempo mithalten, kann überhaupt nicht mit der Körperlichkeit mithalten. Das, was wir gerade angesprochen haben, Thema Intensität. Und mich hat der Schritt gewundert, also dass er den FC Bayern verlässt, Es war klar, auch nach der Zeit eben bei Valladolid und auch nach den Erfahrungen bei der Club-WM, als er zwar dabei war, aber irgendwie auch nicht und dann auch schon hinterlegt hat, okay, ich möchte gehen, weil dass er diesen Schritt macht in die Premier League, das war dann schon überraschend. Übrigens, Jonah Kusi-Asare ähnlich, das sind einfach Schritte, die machst du nicht in dem Alter. Da gehst du vielleicht eher in eine benachbarte Liga nach Österreich, in die Schweiz, nach Belgien, nach Holland oder eben im Fall von Asnou, weil er ja auch Spanisch spricht, dann nach Spanien, wo der Fußball einfach ein anderer ist, technisch einfach ganz anders und weniger mit intensiven Läufen jetzt ausgestattet und das kriegt er in England nicht hin und das deswegen bitter für den Jungen, aber wahrscheinlich haben sie in Everton gesagt, sie zahlen ihm ein bisschen mehr als die spanischen Clubs und das ist jetzt das Resultat des Ganzen.
Ja, was mir gerade noch einfällt, apropos Spieler, die Bayern verlassen haben, Brian Zaragoza, habe ich gerade mal kurz geguckt, 12 Spiele gemacht für Celta Vigo und keine Torbeteiligung, immer mal wieder, ein paar Mal Startelf, immer mal wieder eingewechselt, aber so richtig läuft es
auch nicht. Aber er macht, was jetzt zumindest Dribblings angeht, macht er echt wieder Freude in Spanien. Also da gibt's, also es ist ja oft dann, wir reden oft über die Statistiken, über die Zahlen, aber der Junge hat schon in Spanien wieder so ein bisschen den Spaß auch am Fußball zurückgewonnen. Aber klar, er muss es dann auch zahlenmäßig als Offensivspieler irgendwann beweisen und zeigen.
Ja, schauen wir mal. Torben, die Frage an den Ex. Ich saß gestern mit den geschätzten KollegInnen Alina Schroth, Mara Mones und Mario Krischel abends beim Fußball gucken und habe Alina gefragt, was ich dich denn fragen kann. Liebe Grüße an Alina. Sie meinte, wie habt ihr euch denn damals die Zeit vertrieben? Auswärtsfahrten, Reisen und so weiter. Ich meine, die neue Generation, wir haben es angesprochen, da ist dann viel Handy, da ist dann viel Instagram, Snapchat, TikTok. Gab's damals, glaube ich, noch nicht. Wie war's denn bei dir?
Das musst du explizit nicht nochmal so erwähnen. Das gab es natürlich nicht zu meiner Zeit. Nein, wir haben uns tatsächlich auf den Busfahrten oder Zugfahrten oder auch in den Trainingslagern zwischen den Einheiten damit vertrieben, dass wir entweder Skat gespielt haben oder ein Würfelspiel ähnlich aufgebaut wie Kniffel, noch ein bisschen verfeinert, ein bisschen getuned mit Pflichtreihen, die du von oben nach unten oder von unten nach oben spielen musst. 3 Mittelreihen kannst du frei eintragen. Ja, genau. Und da waren wir immer eine Combo, Michi Hofmann, Benny Laut, Sascha Rösler, Toni Di Salvo, die, kann ich ja sagen, unser U21-Nationaltrainer, der hat schön Würfelspiele mit uns gemacht. Und so haben wir uns die langen Busfahrten, haben wir uns da vertrieben und war immer eine feste Gruppe hinten, gab ja ein paar Tische, da saßen wir und haben gewürfelt tatsächlich.
Wie hast du in der Regel abgeschnitten? Was war deine längste Busfahrt, würde mich auch interessieren.
Oder so.
Boah, längste Busfahrt. Das kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Aber wir saßen sicher mal 7-8 Stunden. In Freiburg sind wir viel mit dem Zug gereist, muss ich sagen. Aber wir sind auch mit 60 gerade in der zweiten Liga, wo dann auch irgendwann mal auf ein Etat oder aufs Budget schauen muss. Das sind wir auch mal, haben wir auch mal längere Busfahrten gehabt, die dann mal 6-7, auch mal 8 Stunden gegangen sind. Das kam schon mal vor. Wir haben uns gefreut. Uns hat es nichts ausgemacht. Wir konnten länger die Würfel aufs Tableau ballern und hatten Spaß.
Ich durfte Dienstag ein Pokalspiel in Augsburg die Interviews führen nach dem Spiel und habe Gerrit Holtmann gefragt, ob ein bisschen gefeiert wird. Dann meinte er, ja, wir fahren jetzt 6,5 Stunden mit dem Bus zurück, da wird es das ein oder andere Bier geben. Uwe Rösler, der Trainer, meinte, genau 2 gibt's, genau 2 Bier. Das war ihm ganz wichtig. War bei dir damals, glaube ich, auch so, Torben.
Absolut. Gut. Erste und letzte.
Apropos, Torben, deine Karriere und dein Ex-Club Leverkusen, Samstagabend zu Gast in München. dann bleibe ich mal kurz bei dir. Bayern jetzt klarer Favorit in der aktuellen Situation?
Die Bayern sind momentan in jedem Spiel, also zumindest in der Bundesliga, der klare Favorit. Aber das ist ja die große Aufgabe und Herausforderung jetzt auch für Leverkusen, den Bayern die erste Niederlage zuzuführen. Ich glaube nicht, dass sie das machen werden, weil die Bayern ja diese Gier, diese Geilheit momentan haben, tatsächlich auch das nächste Spiel wieder zu gewinnen. Ich will nicht darüber hinaus greifen, aber ich bin gespannt, was gegen PSG passieren wird. Aber Leverkusen sehe ich eben halt auch noch nicht so ganz gefestigt. Mussten ja auch noch mal ein bisschen länger im Pokal ran. Das spielt dann am Ende möglicherweise auch noch mal eine Rolle. Die Belastung ist hoch. Von daher fehlt mir so ein bisschen gerade die Fantasie, dass die Bayern gegen ein noch nicht ganz gefestigtes Leverkusen mit dem Aderlass im Kader, mit Verlust einer ganz, ganz wichtigen Achse, mit Wirtz, mit Xhaka, mit Tah, wir haben schon Frimpong, wir haben so viele Spieler und Namen schon genannt, glaube ich nicht und denke, dass die Bayern dieses Spiel auch für sich entscheiden werden.
Sie haben sich jetzt schon wieder einigermaßen gefangen nach dem Wechsel von Ten Hag auf Julmann, aber ja, du sagst es, es gibt schon noch Defizite, gestern auch im Pokal in der Nachspielzeit der Verlängerung noch die beiden entscheidenden Tore gemacht, Ibra Maser und Aleix Garcia. Kerry, meinst du, es könnte zumindest eine enge Nummer werden?
Nee, also ich sage klarer Bayern-Sieg. Also Leverkusen in Paderborn, sorry, du bist in Überzahl, führst Stimmt. auch noch und gibst es dann so her, also kann ich nicht verstehen, Abgänge und Achsen, Wegbruch hin oder her, also das ist einfach nicht gut momentan. Sie haben natürlich noch Qualität, gerade beim ruhenden Ball, Grimaldo, wie der die Dinger da immer reinschmeißt, das ist schon überragend, das habe ich nicht mal in der PlayStation hinbekommen, aber er ist ja natürlich einer von wenigen, die momentan irgendwie so ein bisschen in Normalform spielen. Deswegen, ja, sie haben Talent im Kader. Malik Tillman, ja auch Ex-Bayern-Spieler, der muss sich einfach noch finden in der Truppe. Du hast ihn gerade angesprochen, Ibo Maser, hervorragender Straßenkicker, jetzt von der Hertha nach Leverkusen gekommen. Verstehe ich nicht, warum der nicht so viel spielt. Super, super junger Spieler, super technisch starker Spieler. Aber das reicht dann nicht, um diesen Bayern irgendwie nur ansatzweise gefährlich zu werden. Wenn du mich nach einem Tipp fragst, sage ich sogar 4:0 für den deutschen Rekordmeister.
Kurze Frage, was glaubt ihr eigentlich, Felix, jetzt auch mal dich gefragt, jetzt mit Blick auf die Aufstellung. Ich meine, wir haben danach am Dienstag direkt gleich wieder Champions League, ein geiles Spiel, wo ich mich jetzt schon tierisch drauf freue. Wie geht das an? Wird er jetzt wieder, oder die Frage gerne an beide, ne? Also wird er jetzt da tatsächlich nochmal wieder groß rotieren, dass wir vielleicht nochmal wieder 5 Veränderungen sehen, so wie es ja dann ab und zu auch gerne mal macht? Oder sagt er wieder von Anfang an volle Kapelle, wenn wir 4-0 führen, wie Kerry das vorhersagt, dann nehme ich zur Halbzeit oder zur 60. wieder raus. Das kann ich noch nicht richtig fühlen.
Ich kann mir vorstellen oder glaube, dass er wieder auf so ein paar Positionen umbaut. Also vielleicht so 2-3 Spieler eine Pause gönnt, vielleicht wieder Goretzka statt Pavlovic oder statt Kimmich, vielleicht defensiv einen austauschen, weiß nicht, Boi statt Stanisic oder so und vielleicht offensiv vielleicht noch einen. Aber ich glaube nicht, dass er so viel verändert, weil er den Rhythmus behalten will und eben, du sagst es, Dienstag dann schon PSG kommt. Deswegen so ein bisschen Rhythmus und trotzdem dem einen oder anderen Spieler eine Pause geben, wäre so meine Prognose. Kerry?
Ja, stimme ich zu. Minjae Kim können wir noch als Rotationsspieler reinwerfen, der es ja auch zuletzt dann immer ordentlich gemacht hat. Da ist eine gute Competition einfach da, auch in der Innenverteidigung. Deswegen glaube ich, wird es da eine Änderung geben. Boe, ja, ist auch eine Option. Oder Guerrero von Beginn an. Stimmt. Und dann auf der Doppel-6 kannst du auch einen Tom Bischoff, der es gut gemacht hat, wenn er gespielt hat zuletzt, auch einsetzen. Und vorne bin ich tatsächlich gespannt, weil wir haben jetzt oft auch gesehen bei Olise, jetzt bei dem 4. Tor natürlich nicht, aber manchmal vielleicht schon auch so ein bisschen, dass er gegebenenfalls auch mal eine Pause bräuchte, dass du ihm vielleicht mal auch durchschnaufen lässt oder auch Luis Diaz, der gefühlt jedes Spiel jetzt gemacht hat, also zählt auch zu den Dauerbrennern, glaube ich, jetzt 9 oder 10 Einsätze schon gehabt und ja auch diese langen Reisen mit der kolumbianischen Nationalmannschaft, aber der Junge, der ist ja auch total belastbar, der rennt nach vorne, der rennt nach hinten und hat ja auch diese Riesenchance vergeben in Köln, aber dann auch noch weiterzumachen und dann auch noch diesen Lauf zu machen und dann querzulegen in so einer Situation, obwohl du weißt, boah, ich habe jetzt hier eigentlich gerade eine Riesenchance vergeben, will mir das Tor holen, also das zeigt auch die Mannschaftsdienlichkeit, die er reinbringt, die Aggressivität. Deswegen, ja, also da kann man drüber nachdenken. vielleicht einen Gnabry mal ein bisschen weiter links zu ziehen und dann Leonard Karl oder Nicolas Jackson nochmal die Möglichkeit zu geben. Aber sonst rechne ich auch nicht mit vielen Veränderungen. Es ist immer noch ein Topspiel, Life of Sky. Und es ist immer noch ein Gegner da, der auch Qualität hat. Deswegen so viele Veränderungen wird es da nicht geben.
Und es geht auch immer noch ums Prestige, allein der vergangenen Jahre wegen. Also freue ich mich drauf. Wir beide sind im Stadion, Kerry, werden es uns angucken. Und dann bist du auch in Paris. Freust du dich bestimmt drauf, auch auf die Reise? Gibt's für dich einen Favoriten oder ist es komplett offen? Doué übrigens, die Info vielleicht noch, gegen Lorient, jetzt mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz getragen sogar. Also der da möglicherweise keine Option fürs Spiel. Aber wie siehst du's?
Ja, die haben trotzdem noch ganz gute Kicker, vor allem vorne, wenn die wenn die dann einmal aufziehen und aufdrehen, dann ist das schon Top-Qualität. Ich glaube, beim Stand von 5-2 in Leverkusen haben sie dann noch Dembélé gebracht, den Ballon d'Or-Sieger, mal eben so kurz von der
mal Bank locker,
reingeworfen, mal ganz locker, flockig. Nee, überragende Mannschaft, geiles Mittelfeld, João Neves, Vitinha und hinten auch mit Nuno Mendes, wahrscheinlich aktuell, weil Alphonso Davies nicht da ist, der beste Linksverteidiger in Europa und einen überragenden Trainer mit Luis Enrique. Also die werden die Bayern abprüfen. Das wird für mich aber trotzdem ein 50-50-Spiel, genauso wie es auch bei der Club-WM der Fall war. Da waren die Bayern phasenweise sogar besser, haben aber natürlich durch den Ausfall von Jamal Musiala auch mental einen richtigen Schlag bekommen, schon dann kurz vor der Halbzeit eben, und haben dann die letzten Situationen nicht mehr so richtig ausgespielt. Also es geht wirklich um den letzten Pass, um den vielleicht auch vorletzten Pass, der da in den USA nicht so überragend war. Aber die Bayern haben sich nochmal ein Stück entwickelt, rollen aktuell einfach wie eine Maschine oder flügen alles weg. Deswegen, ich würde sogar aktuell sagen 45-55, wenn du jetzt irgendwie Favoritenverteilung haben möchtest. Also die Bayern vielleicht minimal leicht favorisiert, auch wenn sie auswärts spielen. Aber das wird geil. Geiles Stadion, geile Atmosphäre, wird auch wieder eine Mega-Choreo geben, bin ich mir sicher. Und dann willst du als Spieler diese Spiele auch machen und dann gehst du auch jeden Meter, auch wenn du zuletzt sehr, sehr viel gespielt hast.
Die Bayern haben auch die vergangenen Jahre immer gut ausgesehen gegen PSG. Also klar, es gab dieses Viertelfinal aus bei der Club-WM, aber davor 1-0 in München, 2-0 in München, 1-0 in Paris, 1-0 in Paris. Gegner, der den Bayern zumindest in den vergangenen Jahren schon auch einigermaßen lag. Müssen die Bayern trotzdem ein kleines bisschen Angst haben, in Anführungszeichen, Torben? Oder ist es wirklich dieses komplett offene Spiel auch für dich und die Bayern mit dem Selbstvertrauen und mit der Phase müssen sich da eigentlich keine Sorgen machen?
Nee, Angst müssen die Bayern definitiv nicht haben. Dafür sind sie zu gefestigt, zu stabil, zu stark, haben Mittel und Wege, PSG weh zu tun. Und das spielt gerade auch rein, sie haben auch ein unfassbares Glück, beziehungsweise dann eben auch im Staff, was die medizinische Abteilung angeht, keine Verletzten, also keine großen Ausfälle. Gerade auch die Schlüsselspieler sind alle fit, sind alle da. Und man sieht es jetzt bei PSG, ne? Doué natürlich auch ein wichtiger Spieler mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem Abschluss. Wenn der natürlich fehlt, klar, dann, Kerry sagt es ja richtig, dann kommt halt Sportskamerad Dembélé oder Dian Barcola. Den finde ich auch Wahnsinn, was der für einen Speed hat. Und das wird so ein bisschen die Reifeprüfung zu sein. Thema Restverteidigung, das dann eben halt auch gut wegzuverteidigen, nicht so viel Räume zu geben. Aber so wie die Bayern das gerade spielen, würde ich eher sagen, wird es für Paris schwer oder schwerer, die Bayern zu schlagen als andersrum, weil dafür sind sie momentan einfach im Flow. Klar, es gibt noch ein Spiel dazwischen, muss man auch wieder gucken, was passiert da. Kommt auf einmal eine Niederlage zur ungünstigsten Zeit, wo du dann sagst, vor dem Spiel gegen PSG, dann ne, warum? Und dann kommen mal wieder ein paar Fragen auf. Ich bin mir sehr sicher, dass die Bayern am Wochenende gewinnen und dann eben halt auch wir ein schönes Spiel sehen gegen Paris.
Ich frage euch einmal jetzt und dann nochmal in der nächsten Folge, nächsten Mittwoch oder Donnerstag. Ist Bayern für euch gerade jetzt im Moment der Champions League Favorit Nummer 1? Für mich tatsächlich ja.
Ja.
Ja, für mich die formstärkste Mannschaft gerade. Also ich meine, die 14 Siege in Row, das ist beeindruckend, und von daher sind sie jetzt gerade, aber das ist alles, wie heißt das schön, Makulatur, es ist jetzt vollkommen nicht uninteressant, aber entscheidend wird sein, wie die Verfassung nachher ist im März, April, sind sie dann immer noch so gut, haben sie immer noch die kompletten Spieler zur Verfügung, den kompletten Kader, die Schlüsselspieler, Momentum, vielleicht haben sie da mal eine schlechte Phase, vielleicht gibt es dann eben Gesperrte, Verletzte. Wie sieht es dann bei anderen Mannschaften aus? Ist auf einmal Liverpool gereifter und die kommen jetzt, spielen sich besser ein oder die verstehen jetzt da miteinander auch besser umzugehen? Also das ist, aber du hast die Frage ja richtig formuliert, Stand jetzt ja, aber wie gesagt, was nachher dann im Frühjahr ist, muss man sehen. Sind sie da überhaupt noch im Wettbewerb oder nicht? Aber jetzt gerade sind sie für mich auch einer der Favoriten.
Dienstagabend ein großer Gradmesser in Paris. Kerry ist vor Ort und wird dann berichten im Podcast und auch überall anders, logischerweise. Dann haben wir es, glaube ich, für heute. Torben, wo waren deine Katzen? Die waren heute auffällig, unauffällig.
Warte, da liegt der Große. Ah. Warte, ist nicht zu sehen. Hier, da ist er, der Tiger, der Löwe. Die anderen sind draußen. Die sind schlawenzelnd.
Ja, gut erzogen.
Gucken sich die, der Kater guckt sich die Katzen an in der Nachbarschaft.
Dazu möchte ich nichts sagen. Kerry, Grüße oder hast du keine auf dem Zettel?
Nee, ich grüße euch alle einfach zum Abschied der Folge, würde ich sagen. Ich bin auch sehr, sehr müde, muss ich sagen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Teil des Reporterlebens nach dem Spiel gestern noch. Und das vielleicht eine Message an alle: Fahrt vorsichtig Auto. Ne? Also bin gestern auf die Autobahn gefahren und 1 Kilometer vor mir haben sich ein, zwei Autos tatsächlich dann überschlagen. Es hat geregnet und dann war erstmal gesperrt und ich stand erstmal über eine Stunde und war dann irgendwie, weil ich bin nach Frankfurt gefahren, waren erst so um 3:30 Uhr zu Hause. Aber Hauptsache, ich bin angekommen. Deswegen gerade bei dem Wetter, fahrt vorsichtig, Leute.
Passt aber ja auch und seid lieb zueinander.
Genau, wir müssen nämlich jetzt fahren, nämlich Felix nach Augsburg, ich an die Sebener und du, Kerry, heute auch nach Hause oder morgen?
Heute noch nach München, morgen dann wieder Pressekonferenz, 10 Uhr mit Kompanie, mit Max Eberl voraussichtlich und Interview danach noch.
So, also danke euch beiden, danke fürs Zuhören, bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Bye.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.